Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und auch ich freue mich, Steffen, wie du, dass wir gemeinsam Christuskirche und Martin-Luther-Haus wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Und es hat einen Anlass, wir haben es schon gehört, True Story startet. Wir haben von Dortje und Nele gehört, dass die eigentlichen Abende ja von Dienstag bis Samstag sind, um 18 Uhr im Martin-Luther-Haus. Aber wir hatten ein Leitungstreffen im November, dazu gehörten Annika Kelbert, Maike Böhl, Gerald Schrader, unser Vorsitzender, Dortje Gärtner und ich. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass True Story nur eine Sache der Teens und der Jugendarbeit ist. Wir wollen, dass wir als Gemeinden True Story gemeinsam tragen und gemeinsam dahinterstehen. Und darum haben wir gesagt, umrahmen wir True Story heute und am nächsten Sonntag, ja, das ist sozusagen der Start, um euch alle, auch wenn ihr 60, 70 oder 80 seid oder 30, euch mit reinzunehmen in dieses großartige Projekt. Darum heute gemeinsam Gottesdienst und darum nächste Woche, heute geht es um Sendung und Segnung und nächste Woche geht es um Rückschau und um Dank. Ich persönlich feiere dieses Projekt, obwohl ich selbst in der Teenie-Arbeit nicht so richtig drin bin. Ich gucke immer mal rein, macht Connecting People, Nele, ne? So, genau, ich bin halt 51, da ist man nicht mehr so richtig dran an den Teens, aber ich feiere das, weil ich ein Herz habe für Teenager, ein Herz für Jugendliche und dann kann man auch mit 50 und mit 60 und mit 80 noch brennen für True Story. Als Predigtext habe ich einen der bekanntesten Jesus-Geschichten ausgesucht. Steffen Bonacker hat das schon gesagt und den Text vorgelesen. Es geht um die Speisung der 5000. Warum ist dieser Text so bedeutsam? Nun, es ist so, dass er sehr spektakulär ist. Ja? 5000 Menschen zu sättigen mit wenig Einsatz. Aber es ist auch eine der ganz wenigen Geschichten, die in allen vier Evangelien vorkommen. Das haben wir kaum. Diese Geschichte wird uns von allen Evangelisten überliefert. Gehen wir rein in die Geschichte und gucken wir vor allem, was sie für True Story bedeutet und was sie für unsere Gemeinde und auch für dein Leben bedeuten kann. Es wird erzählt, dass Jesus mal wieder unterwegs war mit seinen Anhängern in Galiläa, im Norden Israels, und dann geht er auf einen Berg, er zieht sich zurück. Das hat er immer wieder getan, weil er wusste, er braucht den Rückzug, er braucht den Kontakt mit Gott, er braucht die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und dann sieht er, er ist auf dem Berg und dann sieht er, dass ihm unfassbar viele Menschen folgen. Die Leute waren neugierig, das waren noch keine Christen im strengen Sinne, aber die waren neugierig aufgrund seiner Predigten, aufgrund der Wunder, die er getan hat, und die wussten, dieser Jesus ist jemand ganz Besonderes. Und darum sind sie ihm hinterhergelaufen. Wir erfahren später, es waren 5000 Männer, leider wurden nur die Männer gezählt, 5000 Männer zuzüglich Frauen und Kinder, also eine Riesengruppe von Menschen. Und Jesus sieht das und fragt den Philippus, woher nehmen wir Essen für so viele Menschen? Das ist eine typische Eigenschaft von Jesus. Wenn er etwas sieht, wenn er Not sieht, dann bewegt ihn das. Dann kommt sein Herz in Bewegung. Dann wird er barmherzig. Jesus kann, wenn er Not sieht, nicht einfach weitergehen, es nicht einfach ignorieren, sondern dann fragt er, wie können wir helfen? Auch in anderen Geschichten wird es erzählt. Da sieht er die Stadt Jerusalem und beginnt zu weinen und sagt, meine Güte, Gott hat euch so oft versucht zu gewinnen und ihr seid ihm immer wieder davongelaufen. Wenn Jesus etwas sieht, dann berührt es sein Herz. Und das gilt auch für dich, der oder die du heute Morgen hier bist. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann stelle ich mich vor das Angesicht Jesu Christi und dann sage ich, Jesus, sieh mich jetzt an und lass dich bewegen zu Barmherzigkeit, wenn du mich so siehst, wie es mir geht. Und das möchte ich euch auch zusprechen, das möchte ich dir zusprechen. Jesus sieht deine Situation und das, was er sieht, ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, es bewegt ihn. Und ich mache dir Mut, stell dich, fordere ihn heraus und stell dich in seinen Blick und sag, Jesus, sieh mich an und lass das an dein Herz, was du siehst. Und wir sind durch diese Stelle auch herausgefordert. Wie ist es denn, wenn wir Not sehen? Gehen wir einfach weiter? Gucken wir weg? Oder lassen auch wir uns bewegen von Not, von Kummer und von Elend? Dazu lädt uns diese Geschichte ein. Jesus sieht also die Herausforderungen und er sagt jetzt nicht einfach, tja, ich bin ja Gottes Sohn, klären wir das mal eben schnell. Er bezieht seine Leute mit ein. Ja, er fragt den Philippus, was machen wir denn jetzt? Jesus will die Teenager des Martin-Luther-Hauses und der Christuskirche und die Teenager dieser Stadt nicht ohne uns erreichen. Er fragt uns, hey, was habt ihr vorbereitet? Was könnt ihr tun? Was können wir gemeinsam tun? Jesus holt uns mit in sein Teenagerboot, in sein Menschenboot. Und so fragt der Philippus, was wollen wir machen? Nun kann man auch wieder hier sagen, warum fragt Jesus das? Ne? Er weiß doch alle Antworten. Er ist doch der Sohn Gottes, er ist allwissend. Nun, es ist oft so, dass Gott Fragen stellt. Und ich finde, manchmal sind die Fragen, die Gott stellt, interessanter als die Antworten, die er gibt. Zum Beispiel im Garten Eden. Ja, fragt er, Adam, wo bist du? Nicht, weil Gott nicht wüsste, hinter welchem Baum Adam sitzt, sondern weil er Adam ermutigen will, denk doch mal darüber nach, wo bist du gerade? Wo steckst du gerade? Was ist dein Standpunkt? Was ist deine Situation? Gott fragt, oder Maria am Grab, warum weinst du? Natürlich weiß Jesus, warum sie weint, aber er will sie herausfordern. Und hier fragt Jesus auch, und ich frage dich, welche Frage könnte Gott dir stellen? Wo will er dich zum Nachdenken auffordern? Wo will er dich herausfordern? Was könnte das für eine Frage sein? Bevor wir uns jetzt anschauen, wie diese Geschichte weitergeht, möchte ich uns auf das große Thema dieses ganzen Kapitels, wir machen das gerade im Bibelgespräch, dieses Kapitel Johannes 6, und da geht es um ein Thema, um das Thema Brot. Und es geht jetzt nicht um Vollkornbrot oder Dinkel oder Weißbrot, es geht um eine tiefere Ebene. Jesus sagt nämlich in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Es geht also um Hunger. Es geht um Sehnsucht nach Leben. Es geht um das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das ist der Kern, das ist das Anliegen dieses Textes. Und das wollen wir uns kurz anschauen, was es bedeutet, wonach du Sehnsucht hast, was du brauchst, um gedeihen zu können. Aber bevor ich auf euch zu sprechen komme und mich, möchte ich gern unsere Teens in den Blick nehmen. Und Nele, du bist nochmal dran. Genau, übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das eben gesagt hast, Nele ist unsere BFDlerin. Das ist toll, diese BFDlerin zu haben. Genau, ich feiere das. Nele, was würdest du sagen, was brauchen Teenager, um sich gut zu entwickeln? Wonach sehnen sich Teens eigentlich? Was brauchen Teens?
Also ich kann natürlich nicht für alle weltweiten Teenager sprechen, aber meine Antwort auf die Frage wäre, glaube ich, dass es schön ist, wenn man Menschen um sich herum hat und in Gemeinschaft ist und nicht alleine mit den ganzen Lebensfragen zu kämpfen hat, sondern mit Menschen drüber reden kann.
Also Beziehungen, ne? Ja. Beziehungen.
Ja.
Genau, und dann schon die nächste Frage, die damit zusammenhängt. Was denkst du, inwiefern kann True Story helfen, dass der Hunger, dass dieser Bedarf von Teenagern gestillt wird? Was ist der Punkt bei True Story, wo du sagst, es ist ein richtig tolles Konzept, um darauf, um dem zu begegnen?
Bei True Story ist es ja sowieso, ich komme da nicht an und bin dann alleine und ich höre mir was an und gehe dann wieder nach Hause, sondern es sind ganz viele Leute, die zusammenkommen und sich für das Thema interessieren. Was hat Jesus da, was hat er gemacht, was hatte das für einen Grund und was denken andere darüber? Und das ist der Meinungsaustausch, das ist das Klären von Fragen und die Gemeinschaft im Ganzen.
Genau, also ja, das, die Gemeinschaft, der Dialog, unterwegs sein, miteinander Kontakte knüpfen. Genau, das ist ein Bedarf von Teenagern und dem begegnen wir, indem wir True Story machen. Danke, liebe Nele.
Genau.
Dankeschön. Aber wir haben ja nicht nur Teenager in unseren Gemeinden, sondern wir haben auch Menschen in der Lebensmitte. Wir haben Senioren. Wir haben Hochbetagte. Und wir haben dich. Und ich frage dich, wonach hast du Hunger? Nach was sehnst du dich? Was brauchst du eigentlich zum Leben? Es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, ja? Bei dem einen ist das die Sehnsucht nach guten Beziehungen, dass die Beziehungen zu den Kindern, dass das wieder gut wird, oder die Beziehung zu den Arbeitskollegen, Beziehungen in der Gemeinde, ja, dass Beziehungen gut sind. Auch das, was Nele sagte, was für Teenager gilt, gilt eigentlich irgendwie schon auch für uns alle. Wonach sehnst du dich? Vielleicht sehnst du dich danach, dass endlich Konflikte gelöst werden. Vielleicht gibt es Konflikte in deinem Leben, die anhalten und die dich blockieren und die dich lähmen. Und vielleicht hast du die Sehnsucht, dass sich das wieder löst. Vielleicht hast du Sehnsucht in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe. Ja? Auch innerhalb einer Partnerschaft gibt es ja viel Raum für Sehnsucht. Es ist ja nicht so, dass Partnerschaft und Ehe immer Glückseligkeit bedeutet. Vielleicht fehlt dir Zärtlichkeit und Intimität. Vielleicht fehlen dir Berührungen. Oder dir fehlt Gespräch, verstanden werden, gesehen werden in deiner Ehe. Man kann in einer Ehe sehr einsam sein. Was fehlt dir? Wonach hast du Hunger und Sehnsucht, die und der du heute hier bist? Oder Menschen, die Sehnsucht haben nach Hoffnung und nach einer Perspektive für die Zukunft. Die sagen, ich weiß nicht, wie das alles werden soll mit meiner Zukunft. Ich weiß nicht, wie ich die Schuldenproblematik loswerde. Oder ältere Menschen, ich weiß nicht, wo ich meine letzten Jahre verbringe. Wie wird das mit Alten- und Pflegeheimen? Ich habe Angst und die Sehnsucht, dass es Hoffnung gibt und Perspektive. Genug Beispiele. Du kannst am besten sagen, was dir fehlt. Und was du brauchst und nach was du Hunger hast. Das ist die Tiefendimension dieser Geschichte. Aber zurück zur Geschichte selbst. Ne? Ich sage es jetzt schon zum dritten Mal. Jesus fragt Philippus, was machen wir? Wie kriegen wir das Problem gelöst? Und Philippus bietet keinen Lösungsvorschlag an, sondern Philippus rechnet. Ja, Jesus, wir haben 200 Silberstücke, damit kommen wir nicht weit. Das ist seine Antwort. Philippus rechnet und auch wir müssen ja rechnen. Ne? Du hast gesagt, Steffen, wir haben Gemeinschaftsversammlung nächsten Woche Freitag. Das ist so eine Versammlung, wo wir auf das letzte Jahr zurückblicken, auf das, was gelaufen ist, aber immer auch auf das Geld, die finanzielle Frage, wie sieht's aus? Und ich gehe davon aus, ihr habt auch so eine Gemeindeversammlung. Ne? Wir müssen ja rechnen, ob das jetzt was Geld betrifft, Finanzen oder auch Kräfte. Ja, wenn wir sagen, wollen wir dieses oder jenes Projekt machen, können wir das leisten? Wir müssen rechnen. Jesus selbst sagt das. Jesus selbst sagt, wer einen Turm bauen will, der überschlage die Kosten. Wir müssen rechnen. Aber wir sollten auch mit Gott rechnen und nicht nur mit unserem Vermögen. Und das ist die große Challenge in unserem Glauben. Wir haben auf der einen Seite die Vernunft und den Verstand und sollen rational auch abwägen und sollen gleichzeitig mit Wundern rechnen, dass Gott Dinge tun kann. Aber Philippus rechnet. So, und jetzt kommt der Game Changer, nämlich ein Kind. Ein Junge kommt und mischt sich ein und bringt 5 Brote und 2 Fische mit. Ein Kind. Inwiefern kann ein Kind den Unterschied machen? Ganz ehrlich, was ist schon ein Kind? In der damaligen Zeit, dass das überhaupt erzählt wird, ist schon etwas Besonderes. Johannes setzt hier eine Spitze. Von Kindern redet man nicht, von Frauen redet man nicht. Von Teenagern redet man nicht. Die sind unwichtig, die sind nicht relevant, die haben nichts beizutragen. Darum verschweigt man Frauen Kinder, Teenager in der damaligen Zeit. Johannes sagt, ein Kind kommt und bringt sich ein und bringt etwas ein, das die Situation verändert. Und hier möchte ich uns herausfordern lassen. Wir sind Gott sei Dank in einer anderen Welt. Aber ich möchte uns sagen, Kinder sind ein Reichtum. Und Teenager sind ein Reichtum. Und lasst uns unsere Kinder, unsere Teenager entdecken. Und zwar jetzt nicht nur, die sind aber süß und niedlich, sondern was können wir von unseren Teenagern lernen, von unseren Kindern? Was können wir lernen von ihnen, ja? Jesus handelt nicht mit den 200 Silberstücken des frommen Philippus, sondern mit diesen mickrigen 5 Broten und 2 Fischen. Das ist für mich schon etwas Besonderes. Er setzt hier einen Akzent auf Kinder und Teens. Ich weite das jetzt mal ein bisschen aus. Dieser Junge war wahrscheinlich 13. Passt für True Story. Aber man muss natürlich schon sagen, auch die 5 Brote und 2 Fische sind nicht der große Wurf, ne? Ähnlich wie die 200 Silberstücke, auch jetzt nicht für so viele Menschen. So, und jetzt habe ich eine gute Botschaft für euch. Wir im Martin-Luther-Haus und in der Christuskirche sind definitiv besser dran als die Jünger damals. Denn wir haben definitiv mehr für True Story und für unsere Projekte insgesamt. Was haben wir? Wir haben unsere Verbundenheit. In den letzten 2 Jahren ist Verbundenheit gewachsen zwischen dem Martin-Luther-Haus und der Christuskirche. Und wir haben uns extra in diesem Leitungsteam im November getroffen, werden das im April wieder tun, um auszuloten, was bedeutet diese Freundschaft dieser Gemeinden, diese Verbundenheit. Und das ist ein Riesengeschenk. Das bedeutet konkret, dass wir die Lasten teilen können, ne? An diesen 5 Abenden macht die eine Gemeinde das und die andere Gemeinde das. Ressourcen werden gespart, aber es ist mehr als nur Effizienz. Es bedeutet auch, dass es schön ist, miteinander was zu machen, dass es Spaß macht, miteinander unterwegs zu sein und dass wir einander ermutigen können und dass wir sagen können, hey, die Sommerkirche und all das, was wir schon getan haben, es ist gut. Es ist schön mit der Christuskirche. Das macht richtig Freude. Und darum sind wir besser dran. Wir haben viel mehr Reichtum als 5 Brote und 2 Fische. Und ich gebe auch zu bedenken, dass wir wahrscheinlich nicht mit 5000 Teens rechnen müssen. Bei True Story, dann haben wir auch nochmal eine Herausforderung, ne, im Martin-Luther-Haus mit 5000. In unserer Geschichte ist es jetzt so, dass Jesus selbst die Sache in die Hand nimmt. In den anderen Evangelien sagt er, macht ihr das bitte? Hier macht er es selbst. Und jetzt lässt er die Leute sich hinsetzen und jetzt steht da ein merkwürdiger Vers. Nämlich, an dem Ort war viel Gras. Und da fragt man sich, warum erzählt Johannes das? Es macht eigentlich keinen, es ist nicht wichtig für den Fortgang der Geschichte. Aber die Evangelisten platzieren auch Details, das hat eine Bedeutung. Warum ist es ihm wichtig zu sagen, dass an diesem Ort viel Gras war? Wir haben da neulich in der Bibelstunde drüber geredet und uns ist bewusst geworden, das ist eine bewusste Anspielung auf Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünem Gras, auf einer grünen Aue. Und viele Ausleger glauben, dass Johannes der Evangelist bewusst dieses Detail, was eigentlich keinen interessiert, platziert, um zu sagen, Gott versorgt. Und hier tritt der Gott auf, der versorgt, der seine Leute im Blick hat. Und dann geht das ganz schnell. Jesus dankt seinem Vater, er gibt den Menschen zu essen. Das Wunder geschieht, alle werden satt und nicht nur das, 12 Körbe bleiben übrig. Und ja, 12 Körbe bleiben übrig, ne? Die 12 ist eine Vollzahl. Mit Jesus haben wir die Fülle des Lebens, das soll damit ausgedrückt werden. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Im Blick auf unsere Gemeindearbeit, aber im Blick auch auf unser Leben und im Blick auf True Story gilt, ja, wir müssen rechnen bei der Gestaltung unseres Lebens, bei der Gestaltung von Kirche, von True Story. Vor allem aber sollten wir mit Gott rechnen. Wir sollten in der nächsten Woche davon ausgehen, dass Gott handeln wird an den Teenagern, die wir erreichen. Damit dürfen und sollen wir rechnen. Und die Zahl, ob das jetzt 7 sind oder 11 oder 30 oder 80 Teenagern, wir gehen ja von 100 Teenagern aus, Nele wahrscheinlich, ne? Das spielt keine Rolle. Wir gehen davon aus, dass Gott handelt und damit zu rechnen. Und das andere ist, unser Weniges ist für ihn kein Problem. Unsere Grenzen, unser Mangel, unsere Defizite, auch unsere Schuld können ihn nicht davon abhalten, zu segnen und im großen Stil zu wirken. Und ich finde, diese Botschaft macht richtig viel Mut für unser Leben, für unsere Gemeinden und für True Story. Amen. Amen.